Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Ich bin Axel Ramlow. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir ist heute Dieter Koslik, seit 2001 der Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin, der Berlinale. Und jetzt beginnt die letzte unter seiner Führung. Herr Koslik, schön, dass Sie da sind.
Danke, guten Morgen.
Herr Koslik, man kennt Sie öffentlich, vor allem auf der Berlinale, auf dem roten Teppich. Da begrüßen Sie nicht nur die Gäste, sondern auch die Fans, die auf die Gäste warten. Und ich als Außenstehender habe mich gefragt, in gut 18 Jahren, 2000 Gäste, wie oft haben Sie vergessen, wer da vor Ihnen steht?
Ich sage nur mal so, es wäre vielleicht einfacher, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wie oft ist mir eingefallen, wer es war? Ich muss dazu sagen, ich kenne sehr, sehr viele Leute. Also jedenfalls von den Leuten, die über den roten Teppich normalerweise laufen. Und von daher kann ich viele persönlich begrüßen. Oft fallen mir die Namen nicht ein, aber das ist nicht spezifisch auf dem roten Teppich. Vielen Leuten fallen Namen nicht ein. Ich kenne viele und ansonsten steht jemand hinter mir und hat ein Papier und sagt mir, das ist auf jeden Fall der regierende Bürgermeister von Lissabon.
Den sollte man kennen.
Auf jeden Fall.
Und dann überspielen Sie das ein bisschen. Das heißt, Sie müssen auch gewisse Entertainer-Showmaster-Qualitäten da mitbringen.
Also für einen roten Teppich auf jeden Fall. Und ich stehe ja nicht bei der Eröffnung und beim Abschluss, aber sonst normalerweise bei den 3 bis 5 Teppichen pro Tag, die ich mache, stehe ich ja immer noch ungefähr 15 bis 20 Minuten alleine, bis die kommen.
Also, was machen Sie da?
Ja, das ist die gute Frage. Da lasse ich mein Gesicht fotografieren und rede mit den Journalisten und den Fans. Und dieses Gesicht fotografieren ist ein ganz gefährlicher Sport. Ich bin ja Kommunikationswissenschaftler, von daher weiß ich ja ungefähr, wie das läuft mit der Kommunikation und mit dem Bild und was man darüber denkt. Ich habe das gesehen, als die vor 2 Jahren oder wann, als dieser kritische Artikel da über mich erschien von diesen 50 Leuten, die da gesagt haben, die Berlinale muss anders sein. Und plötzlich gab es auf allen Archiven, die es gab, wirklich zu diesem Artikel das passende Bild. Da sah ich wirklich aus, wie wenn es ganz schlimm wäre, wie wenn ich um 100 Jahre gealtert wäre. Und das hat was damit zu tun, dass sie da abfotografiert werden. Das heißt, ich überspiele das. So versuche, gute Laune übrigens herzustellen und habe einen Spruch drauf. Aber da müssen Sie schon aufpassen, sonst ist Ihr Gesicht passend zu jedem Artikel, den es gibt.
Ein paar Ihrer Sprüche, ein paar Ihrer Geschichten vom roten Teppich, die werden uns interessieren hier in der kommenden Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen aber auch ein bisschen vorausschauen. Es gibt ja auch einen Tag nach dieser letzten Berlinale für Sie.
Ja, auf jeden Fall, hoffentlich.
Herr Koslik, was ist denn Ihr Highlight Ihrer letzten Berlinale, die jetzt beginnt?
Eigentlich gibt es da immer Highlights, jedenfalls muss ich das so verkaufen oder so verkaufen wir das. Und das hat natürlich Gründe. Wir müssen ja auch das Marketing für das Kino machen. Und wenn ich sage verkaufen, meine ich das jetzt nicht so negativ. Also wir verkaufen die Katze im Sack oder sowas. Wir verkaufen übrigens die Katze im Sack, weil ja niemand diese Filme gesehen hat außer uns. Aber wir sind von denen überzeugt und da ist, wie so ein Familienvater mit vielen Kindern, kann ich nur sagen, da gibt es viele Highlights. Aber natürlich habe ich mich gefreut, dass wir schon eins haben, nämlich die Jurypräsidentin Juliette Binoche, mehrfache Oscar-Preisträgerin und auch öfters auf der Berlinale gewesen, zum Beispiel mit dem englischen Patienten. Oder Charlotte Rampling, die den Goldenen Ehrenbär für ihr Lebenswerk bekommt, die ja auch öfters in Berlin war. Also wir haben schon großartige Schauspielerinnen und Schauspieler da. Aber ich würde mal sagen, dass das nochmal eine Art Rückblick auch ist, was wir da machen, mit verschiedenen Elementen von politischen Filmen und auch nochmal zeigen, dass die Berlinale nicht nur das größte Publikumsfestival der Welt geworden ist in den letzten 18 Jahren, sondern dass wir auch nach wie vor die Tradition, uns in der Tradition befinden, wie die Berlinale 1951 gegründet worden ist, nämlich als ein Ort der Völkerverständigung und damit als politisches Filmfestival und nicht nur roter Teppich, wie man das ja manchmal vielleicht denkt.
Und wenn Sie sagen Rückblick, dann heißt das tatsächlich auch eine Art Rückblick auf Ihre Zeit bei der Berlinale?
Ja, auf diese 18 Jahre. Da ist ja viel passiert, würde man sagen, mit BAP.
The Band.
The Band aus Köln. Der, übrigens haben die gespielt bei der Eröffnung der Berlinale vor 18 Jahren. Viel passiert hieß auch der Titel. Das war ein Film von Wim Wenders. Stimmt, das war.
Passt.
Und die haben da gespielt. Ja, es ist viel passiert. Wir haben über 10 Initiativen neu integriert, sage ich mal, in diesen doch sehr gigantischen Ablauf dieses Festivals. Vielleicht am interessantesten eine Zahl, die nicht so oft genannt wird, dass wir 2008 haben wir das Kinderfilmfest umgewandelt in Generationen, sodass auch die bis 19-Jährigen dort ins Kino können oder dass wir ein Filmprogramm haben für die. Da ist doch in dieser langen Zeit ist doch die Zuschauerzahl von 15.000 auf 70.000 gestiegen. Also das sind Dimensionen, die hat kein anderes Festival erreicht und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste bei der Berlinale, dass es, und was mich auch sehr freut nach 18 Jahren, das Publikum ist uns nicht nur treu geblieben, sondern hat sich verdoppelt und ja, das Publikum ist ja eigentlich die Berlinale.
Sie haben gerade schon BAP erwähnt, die erste Berlinale unter Ihrer Leitung 2002. Es gibt da eine Geschichte, die liest man immer wieder. Stimmt sie tatsächlich? Sie und BAP nachts, Sie sind ja auch Musiker. Aus Leidenschaft, das ist wahr. Was haben Sie da zusammen gespielt?
Naja, Niedecken sagte dann zu mir, nach dieser chaotischen Eröffnung, für die, die dabei waren, wissen, dass es war wirklich ein Holterdiepolter, was da ablief. Aber trotzdem sehr lustig dadurch. Ja, es hat irgendwie die ganze Berlinale neu positioniert, würde man sagen. Ja, Niedecken sagte, du, wir spielen anschließend noch...
der Sänger und Chef von BAP ist das.
Mhm. Ja, der Chef von BAP, Niedecken sagte, wir spielen anschließend noch im Kant, wir machen noch einen Gig, ja. Mhm. Komm doch dahin, dann kannst du einen mitmachen und Wim kommt auch und so.
Wim Wenders.
Ja, Wim Wender, der den Film über die gemacht hat und wir kamen also dahin, es war aber auch schon 1-2 Uhr natürlich und ich völlig erschöpft, kann man sich ja vorstellen. Es war ein Giganto-Stress, der da über mich, der da in meinem Körper drin war. Aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, da habe ich da gespielt, aber leider erst um 4 Uhr morgens. So lange hat es gedauert. Die Stimmung war super und alle haben sich gefreut. Am nächsten Morgen bin ich leider nicht mehr aus dem Bett gekommen, weil der Stress ist mir so in die Muskeln gefahren, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und der Notarzt kam. Also das war gleich ein richtiger Gig.
Guter Auftakt, der Notarzt ist gekommen.
Ja, der Notarzt musste kommen, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Das gibt es ja, wenn der Stress so gigantisch ist und er dann quasi gestoppt wird, weil ich dann ins Bett gegangen bin, dass man wirklich wie so einen Krampf hat und der musste dann erst mir ein paar Spritzen geben, dass sich das gelockert hat. Das hat natürlich keiner mitgekriegt, aber ich war schon in Panik, weil wir haben den Notarzt um 8 Uhr gerufen und der kam, wir haben ihn gesehen im Hyatt Hotel, er lief zum Eingang rein, aber der kam nicht auf mein Zimmer. Und ich saß da und wir wurden alle verrückt, weil unser Terminplan plötzlich begann mit dem ersten Film. Und dann kam er endlich nach einer Stunde und ich sagte zu ihm, wie können Sie denn das machen und so. Ich bin hier der Direktor und all dies, was man halt so sagt. Und dann sagte er, ja, ich bin ins Hyatt reingekommen, da ist einer vor mir umgefallen. Hm. Ich musste erst mal den behandeln.
Schlechtes Timing.
First come, first serve. Aber ich kam dann auch rechtzeitig zur Pressekonferenz.
Aber Musik, Sie als Musiker, das hat ja anscheinend schon bei Ihnen dann in den Fingern gezuckt. Musik ist ja auch was Sie als seit Ihrer Kindheit begleitet. Sie haben in Pforzheim in einer Band gespielt, die hieß The Meters. Richtig.
Ja, in Deutsch The Meters.
The Meters. es gab ja auch eine amerikanische Band.
Absolut.
The Meters.
Ja.
Wenn Sie die Geschichte von BAP erzählen und sozusagen diesem Einstand als Direktor, dann wird ja auch sicherlich die andere musikalische große Geschichte Ihrer 18 Jahre, nämlich das Treffen mit den Rolling Stones 2008, als die da waren, für Sie wichtig gewesen sein. Sie haben eingangs erwähnt, Sie kennen unglaublich viele Menschen. Das ist ja für Sie Business as usual, kann man schon sagen. Mhm. Waren Sie an dem Tag ein Stück weit Fan? Als die dann tatsächlich da standen?
Ja gut, also Sie müssen sich vorstellen, wann war das denn 64, als die, ja 1964 ging es los mit den Rolling Stones, da spielten die Beatles, Rolling Stones und The Meters, sage ich jetzt mal. Das waren ja die drei großen Bands.
Da waren Sie 16.
Ja, da war ich 16. Und da spielte man ja schon Time is on my side und man spielte ja das alles schon und dann plötzlich, so viele Jahre später, stehe ich da mit Mick Jagger und vor allen Dingen mit Ronnie Wood und mit Also, und ich habe ja dann auch mit Ronnie Wood, ich habe meine Gitarre mitgebracht, eine Fender Stratocaster, habe ich mit ins VIP-Raum gebracht und wir haben tatsächlich einen Riff zusammen gemacht, ich muss sagen, und wir haben schwer gelacht. Wir haben aber einmal kurz Time is on my side angespielt, aber dann haben wir gemacht I'm 64. Ich weiß gar nicht, ob das die Rolling Stones jemals gecovert haben. Das ist, glaube ich, ein Beatles-Song. Und dann, den haben wir aber gespielt. Also Ronnie Wood hat den Riff gemacht und ich habe dazu den Rhythmus auf meiner Gitarre geklopft. Und wir haben so gelacht und haben gesagt, da kannst du mal sehen, wie alt wir geworden sind. So lange ist es her, ja.
Aber waren Sie zufrieden mit Ihrer Performance?
Ja, also ich muss sagen, ich meine, die Performance, das war einer der größten Gigs. Ich meine, der Film wurde ja, Regie führte Martin Scorsese. Also ich meine, das war nun wirklich oberstes Regal. Und die größte Rockband der Welt oder jedenfalls die gleich große mit den Beatles Rockband der Welt auf den roten Teppich zu bekommen, das war eine Operation, die hat schon erstmal ein Weilchen gedauert. Und zweitens, da brauchte man doch, da musste man alle Register ziehen, die es gab, und nachher lief das wie eine Eins und es war ein wunderbarer Film und ich denke immer nur noch dran, warum sind die Leute nicht aufgestanden und haben einfach getanzt, es war so großartig, aber naja, man hatte den Anzug an, es war die Eröffnung und man saß im Sessel und hörte den Rolling Stones und sah diesen Sound und da ist Mick Jagger und Keith Richard und also, ja, wunderbar.
Und Sie mussten auch sitzen bleiben?
Ich bin nicht sitzen geblieben, sondern ich war draußen, weil ich hatte noch das eine oder andere zu erledigen, weil die Rolling Stones gesagt haben, wir gehen nicht rein und schauen uns den Film an. Wir gehen nur in den Saal und dann stehen wir auf und dann gehen wir wieder raus und wir treffen uns draußen in der Lounge. Mhm. Da ist aber niemand mehr gekommen. Die Rolling Stones sind nämlich sitzen geblieben. Und dann haben sie doch ihren Film angeguckt und ich war dann immer in der Lounge und bin natürlich nicht weggegangen, weil ich dachte, die kommen jetzt gleich und ich musste ihn ein bisschen entertainen, war aber nicht so, aber ich war dann ganz froh, dass sie ihren Film angeguckt haben und den fanden sie ja übrigens auch gut.
Bei uns ist Dieter Koslick, seit 18 Jahren der Direktor der Berlinale. Herr Koslick, wir haben gerade über einige Ihrer persönlichen Höhepunkte gesprochen, da würde es noch etliche mehr geben. Ich würde Sie aber auch gerne fragen, bei den 2000 Gästen, die Sie da begrüßt haben, offiziell. Wen würden Sie nicht noch mal ein zweites Mal treffen wollen?
Das ist aber jetzt eine unhöfliche Frage. Ja. Also jedenfalls die Antwort wäre unhöflich, wenn ich das mache. Aber ich kann es natürlich leicht machen und sagen, den Herrn Weinstein, der nun ja wirklich angeklagt ist, aber noch nicht verurteilt, ja, den will ich nicht nochmal treffen. Aber das war auch bereits vor diesen unsäglichen Vorfällen. Ich hatte mich schon mit ihm zerstritten, weil er wirklich jemand war, der versuchte mich auch zu erpressen, nicht privat, sondern zu sagen, wenn du den Film nicht nimmst, dann gebe ich dir nicht den und so. Und diese ganzen Spiele, die hat er wirklich diabolisch beherrscht. Und da habe ich schon vor Jahren meine Beziehung einfach abgebrochen, was ein Problem war, weil diese Firma hat die besten Filme gehabt und zwar genau die Filme, die Shakespeare in Love und solche Filme, die man natürlich auf dem Festival gerne hätte, also Publikumsfilme, aber die anspruchsvoll sind. Also den würde ich nicht mehr so gerne begrüßen, aber sonst kann ich Ihnen nicht sehr viele Leute jetzt aus dem Kopf sagen. Wie gesagt, viele Namen habe ich ja vergessen.
Und als Gastgeber ist man ja auch immer höflich. Aber wenn Sie sagen Weinstein und Sie haben da bestimmte Filme dann höchstwahrscheinlich nicht bekommen, das ist ja dann auch schon für Sie persönlich ein schmaler Grat gewesen. Wie weit gehe ich nicht? Das begleitet Sie dann höchstwahrscheinlich auch die gesamten 18 Jahre lang, unabhängig von Weinstein.
Ja, das sind alles, wie man so schön sagt, Deals. Ja, also man sieht dann nachher so ein Programm von 18 Filmen und jeder hat natürlich eine riesen Geschichte dahinter. Ich sage Ihnen mal was ganz Einfaches. Alle von den über 7000 Filmen, die jedes Jahr eingereicht werden bei der Berlinale, 7000, da können Sie 13 Jahre lang Berlinale machen, wenn wir sie nicht angucken würden, die einfach alle zeigen. Ja. Mhm. Alle diese Leute möchten um 19.30 Uhr am Samstagabend gezeigt werden. Also am besten macht man das Festival nur für 2 Stunden, um 19.30 Uhr am Samstagabend und dann ist Schluss. Fertig. Und da können Sie sich vorstellen, was das für ein Hin und Her ist, wenn Sie sagen, ja, aber das ist donnerstags um 16.30 Uhr oder wir müssen ja die Filme irgendwie verteilen. Und also da wird schon schwer. Da redet man schon, wie die Franzosen sagen, parler franchement. Da redet man schon wirklich ernsthaft miteinander. Und da gibt es auch enorme Konflikte. Da wird sehr viel gedroht. Ich ziehe meinen Film zurück. Die Schauspielerin kommt nicht, der Star kommt nicht. Und sie sitzen natürlich da und sind hilflos, weil wir bezahlen ja diese Leute nicht, das bezahlen ja die anderen. Also wir bezahlen das Hotel oder sowas, aber wir geben denen nicht $100,000, damit sie über den roten Teppich laufen. Und da sind sie enorm unter Druck, weil davon hängt es natürlich dann ab. Sie können ja nicht nachher auf den roten Teppich gehen, das ist ja auch einmal passiert. Kein Star ist gekommen bei einer Eröffnung bei Cold Mountain. Und dann sagen, ja, und dann können sie sagen, Tag, ich habe alles getan, aber jetzt bin ich halt da. Ja, mach mal ein Foto von mir und dann, das ist halt besser als mit Jude Law, René Zellweger und Nicole Kidman, das waren die drei Stars, die dann nicht gekommen sind zur Eröffnung. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren ja nicht drei kleine Stars, sondern drei große.
Warum sind die denn eigentlich nicht gekommen? Ist das mittlerweile
irgendwie herausgefunden worden? Bis jetzt nicht geklärt. Das war auch eine Weinstein-Produktion übrigens, ja. Und da muss es Konflikte gegeben haben, denn ich habe davon erfahren um 14 Uhr, also um 18 Uhr war der rote Teppich, um 14 Uhr auf der Pressekonferenz. Da hat Weinstein diesen Satz gesagt: Dieter Kosslick ist the greatest festival director in the world. Dann wusste ich, jetzt ist was schiefgegangen. Das muss jetzt was schiefgegangen. Und dann hat er auch gleich gesagt, aber leider kommen die Stars nicht.
Und diese Kämpfe, die Sie dann sozusagen da auch durchgeführt haben in Ihren 18 Jahren, haben die sich verändert oder ist die Filmbranche, was das angeht, eigentlich immer gleich geblieben?
Ja, es gibt so einen Prozentsatz, der gleich bleibt, glaube ich, seit Hollywood erfunden worden ist. Oder sage ich mal, nicht Hollywood erfunden worden ist, aber das Filmgeschäft erfunden worden ist. Wenn man in die Geschichte geht, das war immer ein harter Kampf. Da geht es natürlich um viel Geld und da geht es natürlich um viel Eitelkeit. Da geht es um Selbstdarstellung, da geht es um Marketing, da geht es um weltweites Profil. Auf der anderen Seite haben sich die, in Anführungszeichen, diese Auseinandersetzung natürlich immer etwas verändert. Jetzt im Moment geht es ja darum, Netflix oder nicht Netflix, kann man schon Shakespeare irgendwie sagen.
Streaming oder nicht.
Streaming oder nicht Streaming, dürfen die Filme vorher ins Kino oder nicht ins Kino und wenn, wie dann und so. Es haben sich, sage ich mal, nicht die Art und Weise der Auseinandersetzung verändert, es geht immer noch mit harten Bandagen zu.
Die harten Kämpfe, die gingen ja nicht immer nur um Filme, da ging es ja auch oftmals um Personen, um die Ausrichtung des Festivals. Und wenn man, wie Sie, da in der Öffentlichkeit steht als Spitze eines der größten Filmfestivals der Welt, dann ist das natürlich auch klar, dass Sie persönlich dann auch immer wieder natürlich daran gemessen werden, was mit dem Festival passiert. Ja. Sie haben das zu Beginn unseres Gesprächs schon angesprochen. Vor der letzten Berlinale gab es Kritik oder es gab die Wünsche von verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren nach mehr Transparenz und auch über das Nachdenken, dass man die Berlinale verändern könnte. Und das wurde dann sehr schnell in eine direkte Kritik am Direktor umgewandelt. Das ist jetzt ein Jahr her. Wie weit trifft Sie das noch?
Ja, das hat mich eigentlich doch schwer getroffen und zwar nicht diese Kritik von 50 Leuten, da waren ja am nächsten Tag haben ja wieder ganz viele gesagt, das unterschreiben wir gar nicht, dann waren ganz viele Leute drauf, die haben gar nichts mit Film zu tun, also das war schon ein Scoop, der da gelaufen ist und was mich eigentlich am meisten ärgert und das immer noch ist, dass das nie richtig gestellt worden ist, also jedenfalls nicht von den Medien, die das dann gigantisch verbreitet haben. Also meine Frau hat mich am diesen Morgen, als es dann in der Zeitung war, angerufen aus dem Café und hat gesagt, was ist irgendwas passiert? Ich meine, du bist hier drei Seiten und bist auf dem Titel. Man hat irgendwie gedacht, es ist wirklich was passiert in der Stadt Berlin. Es war aber nur, dass 50 Leute gesagt haben, die Berlinale muss transparenter werden. Das ging eigentlich um meine Nachfolge. Und zwei, drei Leute, die schon immer wussten, wie es besser geht, haben das dann gegen mich gedreht. Und das ist natürlich immer besser, wenn man das personalisiert. Was soll man an der Berlinale kritisieren? Das ist seit 1951, sie ist zu groß, sie ist zu breit, sie ist zu dunkel, sie sind zu wenig Stars, sie sind zu viele Stars, zu viele Amerikaner, zu wenig Amerikaner, zu große Menschen, zu kleine Menschen. Viele Filmkritiker haben ja schon den dritten Direktor hinter sich. Also die gehören vielleicht auch mal gewechselt, nicht nur die Direktoren. Ja, das muss man halt abkönnen.
Herr Kosslick, wenn man so im Mittelpunkt steht wie Sie, dann ist Kritik natürlich normal. Das haben Sie auch gerade schon selber gesagt. Welche Kritik in den letzten 18 Jahren würden Sie denn sagen, ja, die nehme ich an?
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist sehr schwierig für mich. Natürlich denkt man darüber nach, was könnte man verbessern? Muss man das intellektueller machen? Aber die Hauptkritik, die immer wieder kam von denselben Leuten, das sind die Journalisten, nicht das Publikum. Die Berlinale ist zu groß und man findet sich nicht durch. Das ist ganz schwierig, da so zu sagen, ja, ich akzeptiere das. Natürlich akzeptiere ich Kritik, um Gottes Willen. Das geht ja nicht anders, sonst kann man den Job nicht machen. Aber es muss ja auch etwas sein, was man umsetzt. An den Filmen kann ich nun leider nichts machen. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Filmen, die ich programmieren kann oder nicht. Ja. Und den Rest, da stehe ich dazu. Ich stehe dazu, dass die Berlinale so groß werden musste, damit sie überhaupt überlebt im Konkurrenzkampf. Und sie musste auch so groß werden, weil sie so viele Fans hat. Und ich wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das Publikum abhalten würde, ins Kino zu gehen. Das ist eine Marketingveranstaltung für das Kino und nicht für eine Armbanduhr.
Herr Koslik, wenn wir ein bisschen über Ihre Zukunft sprechen wollen, dann möchte ich vorab die Frage stellen, doch nochmal auf die Berlinale zurückschauen. Wie politisch einflussreich kann eigentlich so ein Filmfestival sein?
Es kann sehr einflussreich sein, wenn Sie die richtigen Filme zur richtigen Zeit haben, um etwas zu ändern. Sag ich mal, wir hatten den Golden Bear Gewinner über Sarajevo, Esras Geheimnis, wo es um die Massenvergewaltigung während dem Bosnienkrieg ging. Diese Frauen wurden nach dem Goldenen Bären, das war eine Geschichte einer vergewaltigten Frau und ihrem Kind, die wurden nachher als Kriegsopfer anerkannt. Da gab es so was Direktes. Indirekt politisch können sie viel bewirken. Wir haben sehr viele verbotene Filme aus China gezeigt und darauf auf Zensur aufmerksam gemacht. Und wir haben einen leeren Stuhl für einen iranischen Filmemacher, einen Jurystuhl auf der Bühne stehen gehabt, wo jedem klar worden ist, der darf nicht ausreißen, der hat Berufsverbot, nämlich Jafar Panahi. Aber überbewerten soll man das jetzt auch nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass sie damit die Welt ändern können, aber sie können auf etwas aufmerksam machen. Und das wird auch bei meiner letzten, in Anführungszeichen, Berlinale so sein, dass wir auf was aufmerksam machen wollen, was ich mal unter dem 68er-Titel subsumieren würde. Der heißt, auch das Private ist politisch. Das war ja von der 68er-Frauenbewegung. Und wir werden, unser Motto für diese Berlinale wird das sein, weil wir bestimmte Dinge wie Kindheit, Familie, Gendergerechtigkeit, Nahrungsmittel, Lebensmittel, Überlebensmittel, diese Themen werden bei der Berlinale sein und das ist politisch und da können Sie schon viel bewegen, wenn Sie sich darüber aufregen, wie bei uns die Tiere oder die Ferkel behandelt werden und der Tierschutz ausgesetzt wird wegen der Massentierhaltung. Also da können Sie schon was machen. Auch jetzt, wenn ich sowas sage, wird es Leute geben, die sagen, ja, das stimmt.
Man hört da ja unglaublich viel von Ihnen heraus, was Sie politisch interessiert.
Ja, klar.
Und die Frage, die mich dann natürlich in Folge dessen interessiert, heißt das, dass diese Themen Sie auch nach dieser Berlinale weiter begleiten werden? Können Sie sich vorstellen, zu sagen, auch da werde ich mein Gewicht, was ich ja habe, nach 18 Jahren Berlinale direkt noch nach außen tragen?
Das weiß ich nicht. Dazu brauche ich ja, dann bräuchte ich ja einen Job, wo ich Öffentlichkeit herstellen kann.
Haben Sie ein
Angebot? Aber ich sage Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ich bin ja Mitglied bei einer Organisation, die heute sehr bekannt ist, nämlich Slow Food. Ich war schon sehr am Anfang dabei. Heute haben wir ungefähr 130.000 Mitglieder weltweit, die sich darum kümmern, dass die regionale Landwirtschaft, dass das Essen anders wird, dass es sauber wird, dass es ohne Chemie wird, dass diese ganzen schlimmen Effekte, die bei der Lebensmittelproduktion passieren, dass die verhindert werden. Das war schon ewig. Da habe ich schon, als ich bei Konkret Redakteur war, in Hamburg drüber geschrieben. Und das werde ich auch weitermachen und mich dafür einsetzen. Unter anderem ist ein Resultat bei der Berlinale gewesen, das kulinarische Kino, was es ja auch schon seit über 10 Jahren gibt. Und da sind wir quasi, waren wir Vorreiter bei dieser Sache. Denn wer hätte sich das jemals gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. 1968, als wir hier demonstriert haben für eine bessere Welt, dass 50 Jahre später Berlin die vegetarische und vegane Hauptstadt Europas ist. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mir noch den Magen am Spree-Athen am Kurfürstendamm 68 verdorben, weil ich um 4 Uhr morgens eine Currywurst gegessen habe. Also es ist unvorstellbar, was sich da so bewegt hat. Und da können Sie natürlich, da kann ich natürlich zum Beispiel in diesem Thema was beitragen. Wir haben es satt, ist immer eine große Diskussion und Demonstration in Berlin. Da werde ich auch in Zukunft dabei sein.
Aber als Privatperson.
Aber als Privatperson vielleicht kriege ich ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe keinen Job jetzt im Auge Und ich bin dann 71, die Lebenserwartung ist im Moment bei 80. Also ich meine, ich habe jetzt noch 9 Jahre, wenn ich statistisch sterbe. Vielleicht sollte ich da mal gucken, was mein Garten so macht. Mein Kochbuch, mein Aquarellfarbkasten, meine in der Zwischenzeit neue alte Vintage-Gitarre, die ich habe. Und es gibt da viel zu tun, um das Zitat nochmal zu nehmen. Nicht nur viel passiert, sondern da kann noch viel passieren. Aber vielleicht auch eine andere Art, wie ich das jetzt gemacht habe, 18 Jahre.
Sie haben ja vor 4 Jahren bei uns schon mal im Gespräch gesessen und am Ende dieses Gesprächs haben Sie etwas gesagt, was ich sehr interessant fand, was ich nochmal aufgreifen möchte. Nämlich haben Sie gesagt, alle Menschen sind unglaublich begabt, komische Umstände sind dafür verantwortlich, dass sie das nicht ausleben können. Würden Sie das tun, hätten wir mehr glückliche Menschen. Das klingt für mich eigentlich nach einer Argumentation 4 Jahre später für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Könnten Sie sich nicht dafür engagieren? Zum Beispiel. Ja.
Ich kann mich für ein bedingungsloses Grundeinkommen auf jeden Fall engagieren, denn ein ganz großes Problem ist ja, dass die Menschen gar nicht zu ihren Begabungen oder zu ihren Fähigkeiten kommen, weil sie so unter ökonomischem Druck sind, dass sie sich ums Überleben kümmern müssen. Und das ist auch dann wieder, kommt zu meinem Lieblingsthema hinzu. Es ist nicht so, dass die Leute billige Lebensmittel kaufen wollen, weil sie billige Lebensmittel kaufen wollen. Das sind die Schnäppchenjäger, die können sie vergessen, ja. Sondern die müssen das, weil sie nicht genügend Geld haben. Und wer eine gewisse Sorglosigkeit in Anführungszeichen oder bedingungsloses Grundeinkommen, wie man das offiziell nennt, wenn man das Leuten gewähren würde, ich glaube, das würde den Leuten viel mehr Möglichkeiten geben, sich zu bilden, ihre ganzen Fähigkeiten auszuleben. Und ich glaube, wir würden eine bessere Welt bekommen. Und die Welt sieht ja deshalb manchmal so dunkel aus, weil die Leute einfach keine Zeit haben für schöne Sachen. Und das würde ich fordern, dass die Kreativität gefördert wird, dass die Leute Zeit haben, Bücher zu lesen, Radio zu hören, Musik zu hören, ins Kino zu gehen, überhaupt Kultur zu machen. Denn wenn ich mir anschaue, was die Ökonomie angerichtet hat bis jetzt und wie die Welt aussieht, die auf ökonomischen Theorien basiert, da würde ich mal sagen, Kultur ist das Allerwichtigste und das kann man nur machen, wenn man auch Zeit hat und genügend Geld hat oder wenigstens eine bestimmte Art von Geld hat, damit man sich damit auch beschäftigen kann und dass man das leben kann. Ja, würde ich genauso unterschreiben, so ist es.
Dieter Kostlik ist bei uns im Gespräch. Herr Kostlik, wir haben gerade über die Berlinale gesprochen, wir haben auch über Ihr Engagement gesprochen, was Sie beschäftigt. Auf was freuen Sie sich privat, wenn es dieses Jahr vorbei ist?
Naja, also ganz konkret, dass ich nicht mehr zu diesen Flughäfen fahren muss, weil da rumzuhängen, das ist fürchterlich. Dann isst man auch immer das Falsche, man stopft da Sachen in sich rein, man sitzt da, man verzögert sich. Ach, das ist so schön, dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich in die Natur gehen kann, dass ich da auf dem Land sein kann und die Gärten angucken kann, dass ich in den Botanischen Garten gehen kann, dass ich in die Bibliothek gehen kann. Dann schwirrt mir immer noch im Kopf rum, vielleicht studiere ich nochmal an der Humboldt-Universität. Auch ein bisschen Anthroposophie und ein bisschen Anthropologie, ein bisschen Kulturwissenschaften, so das, was ich gemacht habe. Also das stelle ich mir so vor, so wie Goethe, so ein bisschen alles mal reinschmecken. Und dann auch ein bisschen reisen ohne Druck und immer reden beim Mittagessen, weil man ja seinen Deal machen muss und davon einen dicken Bauch bekommt, sondern einfach abhängen. Das ist jetzt aber so etwas, was ich glaube, es kam mir mal in den Sinn, ich sollte mal vielleicht darüber was schreiben, wie diese Übergangsphase ist. Es gibt viele Leute, die sagen...
Haben Sie Angst vor dir?
Nee. Überhaupt nicht. Ich denke nur so, viele Leute sagen dann, ich würde gerne mal 10 Bände Dostojewski lesen.
Oh.
Naja, ich würde auch gerne 10 Bände Dostojewski lesen, aber man muss ja dann auch den 11. Band noch lesen. Mal sehen, wie das geht. Aber ich freue mich auch darauf. Also ich würde schon noch gerne was machen, so ein bisschen. Aber erstmal freue ich mich drauf und ich bin ja immer noch gut gelaunt, trotz den Apokalypsen, die ich da gesehen habe auf der Leinwand.
Wollen Sie auch mehr Zeit mit Ihrer Familie verbringen?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist jetzt die letzte Chance. Mein Sohn oder unser Sohn ist 14 Jahre. Das heißt, der macht bald Abitur und das ist die letzte Chance, wo wir was zusammen machen können und dass die Welt nicht virtuell wird. Ich bin jetzt sehr zufrieden, wie sich das entwickelt, dass es nicht nur Computerspiele sind, sondern dass er auch gern ins Kino geht.
Sehr gut.
Das ist ja, das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich deshalb, weil ja oft Kids Dinge machen, die der Vater nicht macht. Aber dass er jetzt ins Kino geht, das freut mich. Und dass er trotzdem sein Gaming machen kann, das ist ja okay. Ja, ich will mehr Zeit, automatisch wird man mehr Zeit verbringen. Ich bin auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen hausmannmäßig aufräumen, rumkrusteln, ordnen. So ein bisschen Minimalismus im Großen und Ganzen.
Ihr eigener Vater, das haben Sie uns auch vor 4 Jahren hier im Gespräch erzählt, ist ja sehr früh gestorben. Das wird ja auch Einfluss auf Ihr Selbstbild als Vater haben und auf das, was Sie noch erwarten, als Vater tun zu können, oder?
Naja, wenn Sie mit 56 Jahren Vater werden, sieht es ja sowieso anders aus, wie wenn Sie mit 26 Vater werden. Da reflektiert man das anders. Von meinem Vater konnte ich jetzt nichts lernen, weil der nicht da war. Der ist nach 3 Monaten nach meiner Geburt gestorben. Aber ich versuche, ein Freund von meinem Sohn zu sein. Und trotzdem natürlich bestimmte Erziehungsrahmen nicht zu verlassen, weil das geht ja nicht. Die Kids haben nicht so ein einfaches Leben, wie wir uns das immer vorstellen. Die sind vielen Dingen ausgesetzt, die sie bewältigen müssen. Und ich versuche, wie gesagt, ein Freund zu sein. Und wir versuchen uns auch morgens, auch wenn es dunkel ist draußen und regnet und er auf die zur U-Bahn geht, uns zum Abschied nochmal zu umarmen. Also das machen wir immer noch. Das haben wir auch immer so gemacht. Und er spielt Klarinette und ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Konzert geben kann, wo er das spielt und ich mit
Sie
meiner
beide
Gitarre.
Zusammen.
Ja, jetzt mag er das noch nicht. Ich versuchte es an Weihnachten mal ein paar Weihnachtslieder, aber das ist nicht. Er spielt lieber alleine in seinem Orchester Klarinette.
Kann noch kommen. Gibt es denn etwas, was Sie von Ihrem Sohn noch lernen können, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben?
Ja, dass man ein bisschen entspannter die Dinge anhört, also was gemeinhin unter Abhängen und Chillen genannt wird. Ich glaube, das wird mir ganz gut tun, dass ich mal ein bisschen chille und nicht dran denken muss, dass mich in den nächsten 3 Minuten ein Star anruft und sagt, Dieter, sorry, family issues, ich kann leider nicht zur Berlinale kommen.
Das wird Ihnen erspart bleiben? Das heißt, Dieter Kosslick hat auf jeden Fall einiges vor, wenn es dann vorbei ist, aber eher 2, 3 Gänge runtergeschaltet.
Absolut.
Herr Kosslick, das ist Ihre letzte Berlinale in diesem Jahr als Direktor. Der Tag danach. Sie stehen auf und was machen Sie?
Dasselbe, was ich immer gemacht habe. Ich gehe ins Büro. Bisschen später. Ich werde erstmal einen Tee trinken, einen grünen Tee übrigens. Dann werde ich mich langsam sortieren und so gegen die Mittagszeit ins Büro gehen. Dann werden wir alle zusammensitzen und nochmal drüber reden, was so alles passiert ist. Ja, und dann schreibt man 1000 Kärtchen, Briefe, Danke, Fotos, Postkarten. Und dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Dann werde ich erstmal zum Fasten gehen, was ich jedes Jahr nach der Berlinale mache, um, sage ich mal, meinen Kopf und meinen Bauch und meinen Körper wieder mal wieder frei zu machen. Und am 31. Mai, einen Tag nach meinem 71. Geburtstag, ich kann mir das gar nicht denken, werde ich dann vielleicht nicht mehr um 12 ins Büro gehen und auch nicht denken, ich gehe ins Büro und mir einfach einen schönen Tag machen.
Und glauben Sie da, an diesem Tag setzt eher Wehmut oder eher Freude ein?
Ach, Wehmut war jetzt schon ein Weilchen. Jetzt haben wir ein Jahr lang Wehmut gehabt und jedes Mal kriege ich so eine Postkarte. Ach, Dieter, das ist ja ganz schrecklich, dass du gehst und so. Ich glaube, es wird immer noch Wehmut irgendwie sein. Auch wenn ich Berlinale in 5 Jahren höre, werde ich noch dran denken an die schöne Kaffeetasse, die wir gemacht haben und mit Berlinale drauf und den kleinen Bär und die Fans und die Familie, die mir Apfelgelee jedes Jahr an roten Teppich brachte. Also diese Wehmut wird immer bleiben, aber der Schmerz lässt auch nach.
Das ist das große Glück.
Ja, das ist das große Glück. Und ich würde das gerne so zusammenfassen. Ich gehe wirklich glücklich. Also ich gehe nicht frustriert vom Teppich.
Dieter Kosslick ist also zufrieden mit seinen 18 Jahren. Herr Kosslick, ich wünsche Ihnen eine schöne letzte Berlinale als
Dank.
Direktor.
Mhm.
Und auch danach.
Ja.
Viel Glück und diese Zufriedenheit.
Danke Ihnen herzlich und habe auch mehr Zeit zum Radio hören jetzt.